MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Und da sprechen wir heute über eine Krankheit mit Gruselfaktor. Die Übertragung geschieht in der Regel durch den Biss eines infizierten Tieres. Und bei diesen gelangt dann das Virus über den Speichel in die Wunde und sorgt, bevor sie dann zum Tod führt, für dämonische Symptome. Die Rede ist von der Tollwut. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Virologen Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
Hallo, Frau Böttcher.
Gesundheitskompass@mdraktuell.de ist unsere E-Mail-Adresse und unser Hörer Florian hat sich gemeldet mit eben jenem Themenwunsch basierend auf einer Gesundheitskompass-Ausgabe aus dem Sommer. Da bezeichneten sie Zombie-Filme als das Hinterste vom Letzten, da die Handlung so abwegig sei. Und er schreibt jetzt, mir scheint dieses Filmgenre jedoch von der Tollwut inspiriert und somit nicht komplett abwegig, sondern lediglich maßlos übertrieben zu sein. Schreibt hier auch von den Symptomen, die Tollwut zu bieten hat. Darauf gehen wir später noch ein. Und natürlich auch auf die Historie der Impfstoffe. Dankeschön für die Mail und die Themenanregung. Werden wir dann natürlich auch über aktuelle Fälle sprechen, über die Behandlung, über die Geschichte der Impfung. Starten aber zunächst mit dem Allgemeinen oder möchten Sie sich noch rechtfertigen für diesen Zerriss der Zombie-Filme, Herr Kekulé?
Oh Gott, wir sollten lieber nicht so viel über Filme reden. Also das ging ja um World War Z, diesen Brad Pitt-Film. Den fand ich speziell nicht so gut, aber hauptsächlich deshalb, weil die ganze Dramaturgie, so ein bisschen die Story war ziemlich verquast. Es ging ja um einen mittelstarken Gruselfaktor. Also die Zombies waren gar nicht so schlimm. Da ist meine Tochter im Halloween-Kostüm manchmal gruseliger. aber dafür ging es dann so um so eine allgemeine, letztlich flache Weltenretter-Geschichte unter der Überschrift Zombie-Film. Und bei den Weltenrettern, da finde ich sowas wie James Bond lustiger. Da glaube ich eher, dass man wie bei Goldfinger Fort Knox radioaktiv verstrahlen kann. Oder bei Diamantenfieber, wie hat er das gemacht? Mit dem Laser irgendwie, mit dem Lasersatelliten irgendwas in die Luft gesprengt auf der Erde. Da weiß ich wenigstens, dass das mit dem Augenzwinkern ist. Und dieser Humor hat mir definitiv gefehlt bei dem Brad Pitt-Film, der nicht sein bester war.
Kommen wir zurück auf unser Thema, auf die Tollwut. Laut Schätzungen der WHO sterben weltweit jährlich rund 60.000 Menschen daran. Überwiegend wird das Virus ja durch Hunde auf den Menschen übertragen. Professor Kekulé, als Virologe, was ist das für ein Virus und woher kommen dann die Symptome?
Das Besondere bei diesem Tollwutvirus, oder eigentlich ist es eine ganze Familie von Tollwutviren, ist, dass die nach dem Biss, wenn sie typischerweise vom Hund übertragen werden, über den Speichel übertragen werden des Hundes, dann sich erst an der Bissstelle vermehren und dann in die Nervenenden eindringen. Wir haben natürlich überall im Körper Nerven, sonst würden wir nichts spüren oder könnten auch unsere Muskulatur gar nicht steuern. Und diese Nerven führen allesamt zum Gehirn. Und oft innerhalb dieser Nerven arbeitet sich das Virus dann vorwärts zum Gehirn und erreicht dann zum Teil nach 2-3 Wochen, manchmal aber erst nach einem Jahr oder so, dann das Gehirn. Und dann kommt es dann sozusagen in einer zweiten Krankheitsphase plötzlich zu schwersten neurologischen Erscheinungen. Und diese Erscheinungen äußern sich eben unter anderem darin, dass die Leute sehr verhaltensauffällig werden. Sie werden zum Teil eben am Anfang wahnsinnig aggressiv, ganz ähnlich wie die Hunde auch oder wie andere Tiere, die Tollwut haben. Und das ist schon immer eigentlich eine Gruselkrankheit deshalb gewesen, weil die Symptome erstens so angsteinflößend sind, zombie-mäßig könnte man fast sagen. Und zweitens, weil die Krankheit, wenn sie dann neurologisch ausgebrochen ist, immer zum Tod führt.
Können wir nochmal auf die Symptome eingehen? Also da ist ja zum Beispiel auch der Speichelfluss oder dieser Schaum vorm Mund. Warum tritt das genau auf?
Ja, das ist ja beliebt bei Kindern, sich irgendwie Seifenschaum vor den Mund zu schmieren und zu sagen, ich habe die Tollwut oder ich bin ein voll wütendes Eichhörnchen oder sowas. Also es ist so, ja, das sieht man eher bei Tieren. Und zwar kommt es durch so eine Kombination. Das ist so, dass wenn diese neurologische Endphase eintritt, die übrigens nie länger als 2 Wochen dauert, dann ist der Patient tot, also tierische oder menschliche Patient tot. Da passiert Folgendes, es kommt zu ganz stark vermehrten Speichelfluss. Das ist ist also ein unkontrollierter, starker Speichelfluss, der damit was zu tun hat, dass im Gehirn die Zentren, die sowas steuern, da kaputt sind. Und zugleich haben die Menschen, auch Tiere, Schluckprobleme. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, haben Sie natürlich fast so Erstickungsängste, wenn Sie irgendwie ständig Speichel im Mund haben, den Sie nicht mehr loswerden, weil Sie nicht mehr schlucken können, weil es so eine Art Lähmung der Schlundmuskulatur gibt. Ist sogar beschrieben in einzelnen Fällen, dass die Patienten dann Angst vor Wasser haben, also Angst vor Flüssigkeit haben. Die kriegen richtig Panik, wenn man sie nötigt, was zu trinken, weil sie Erstickungsängste haben. Und das Ganze natürlich überlagert damit, dass das Gehirn sowieso schon von dem Virus, wenn Sie so wollen, zerfressen ist und deshalb also das Verhalten nicht mehr kontrollierbar ist und die Menschen auch letztlich apathisch sind. Also dieser Schaum vor dem Mund entsteht dann dadurch, dass man durch den Speichel, den man da in großen Mengen hat, ständig durchatmet, weil man ihn nicht los wird. Und dann gibt es eben so Blubbern, ja, dann fängt es an zu schäumen. Und insbesondere bei Hunden sieht man das, aber auch bei anderen Tieren. Darum sagt man immer so, wenn so ein Reh im Wald plötzlich Schaum vor dem Mund hat, dann hat es die Tollwut. Ja, das war wahrscheinlich historisch mal so. Heutzutage muss man da keine Angst mehr vor haben, weil es das praktisch in Europa überhaupt nicht mehr gibt. Aber das ist so das eins der berühmtesten Symptome, kann man sagen. Auch, dass die dann so zum Teil aggressiv werden. Die haben am Anfang so eine, darum heißt es ja Rabies, sagt man ja auf Lateinisch, oder die Ärzte sagen Rabies dazu. Das heißt ja, kommt ja vom Rabare, lateinisch toll sein oder wild sein. Und auf Altgriechisch heißt es Lyssa, das heißt auch Rasen, das gleiche Wort auf Griechisch quasi. Und da ist immer dieses Wildsein der Tiere gemeint letztlich. Oder auch Pferde, die das dann kriegen, die völlig durchdrehen erstmal. Und in einer zweiten Phase ist dann klassischerweise so eine Lethargie, die dann eintritt, weil man quasi gar nichts mehr machen kann, nur noch in der Ecke sitzt. Dieses typische lehrbuchmäßige Tollwutverhalten sehen wir heutzutage immer seltener, weil man es zum einen früher erkennt. Zum anderen gibt es aber wohl auch neue Tollwutviren, die jetzt nicht das klassische Rabiesvirus sind, das klassische Tollwutvirus sind, die so ein bisschen andere Symptome machen, wo es dann auch atypische neurologische Erscheinungen gibt. Und das ist das Problem, wenn man jetzt nicht unmittelbar vom Hund gebissen wurde, sondern sich das irgendwo anders geholt hat, wo man jetzt nicht sofort an Tollwut denkt und dann die Symptome atypisch sind, da gibt es eben dann Todesfälle, wo man erst nach dem Tod feststellt, hopps, das war die Tollwut.
Wie kann man es grundsätzlich nachweisen? Schnelltest gibt es wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist so eins der großen Probleme aus virologischer Sicht. Da könnten wir jetzt 2 Stunden Vorlesung halten. Das erspare ich Ihnen. Aber es ist normalerweise ja so, wenn Sie so einen Virusinfekt haben, dann kann man Antikörper dagegen nachweisen. Das ist, glaube ich, den Hörern dieses Podcasts schon bekannt. Und diese Antikörper, die entstehen nach ein paar Tagen, 1-2 Wochen. Und dann kann man sagen, aha, das sind Antikörper gegen das Virus XY da. Und damit ist belegt, dass diese Virusinfektion stattfindet. Insbesondere wenn die Antikörper dann vielleicht auch noch ansteigen. Bei der Tollwut funktioniert das nicht, weil die sich eben so lange in den Nerven versteckt und dann direkt ins Gehirn wandert, dass die Antikörpernachweise nichts taugen, die sind völlig unbrauchbar. Man muss also das Virus selber finden. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn so ein Virus wochenlang über die Nerven ins Gehirn kriecht, da können Sie das nirgendwo nachweisen. Und was man macht ist, man könnte eine Hirnbiopsie machen, ein Stück Gehirn rausnehmen. Das ist natürlich höchst unbeliebt, nicht nur bei den Patienten.
Nächster Gruselfaktor.
Nächster Gruselfaktor. Das macht man tatsächlich ganz, ganz selten noch bei Verdacht auf eine Herpes-Hirnentzündung, Herpes-Enzephalitis. Und wenn man das als Differentialdiagnose ausschließen will, dann macht man bei der Gelegenheit tatsächlich auch gleich eine Tollwutuntersuchung mit. Aber normalerweise kommt man an die Nerven anders ran. Man nimmt so eine kleine Hautstanze hinten am Haaransatz raus, hinten aus dem Nacken. Die ist nicht sehr groß, aber relativ tief, weil man damit die Nervenenden unter der Haut erwischt. Und dort kann man relativ sicher das Tollwutvirus nachweisen, wenn jemand infiziert ist. Aber eben auch nicht 100%. Und alles andere ist schwankend. Also im Speichel der Patient ist es mal vorhanden, mal nicht vorhanden. Im Blut ist es meistens nicht vorhanden. Ist eher ein Zufall, wenn man es da mal erwischt. An der Stelle, wo man gebissen wurde, ist es auch nur ganz kurzzeitig nachweisbar. Und das ist alles sehr, sehr unsicher. Sodass man eigentlich das Problem hat, dass man ganz lange nicht weiß, hat er jetzt die Tollwut oder hat er sie nicht? Vor allem, wenn man dann Gegenmaßnahmen ergreift, Wunde reinigt und so weiter, sind es Wochen des Bangens. Und das Schlimme ist eben, dass diese Inkubationszeit, die Zeit, bis dann die Krankheit ausbricht. Und wenn sie ausbricht, ist sie immer tödlich, bis zu einem Jahr dauern kann. Das kann ewig dauern. Also das ist wirklich eine unangenehme Zeit für die Betroffenen, wenn man es mit so einem tollwütigen Tier tatsächlich zu tun hatte. Und auch für das Tier, weil das Tier wird ja dann normalerweise, wenn ein Hund einen Menschen gebissen hat zum Beispiel und man nicht weiß ganz sicher, ob er Tollwut hatte oder nicht, dann muss der unter Beobachtung gestellt werden. Also der wird quasi gesichert und unter behördliche Beobachtung gestellt. Heißt, man guckt dann erstmal, ob das Tier Tollwutsymptome entwickelt. Und wenn ja, ist natürlich alles klar. Wenn nein, dann kann man hoffen, dass der Mensch auch keine Tollwut kriegt. Aber das ist eigentlich so die übliche Methode, weil die Diagnostik so ein bisschen unsicher ist, da der Diagnose näher zu kommen, dass man insbesondere das Tier beobachtet, was der Auslöser oder der Kontakt war, weil das hat ja die Tollwut offensichtlich zuerst gehabt und müsste dann auch zuerst Symptome haben.
Das heißt, gibt es eine Behandlung, wenn ich von einem Hund gebissen wurde und nicht ausschließen kann, dass der tollwütig war?
Naja, als erstes muss man mal rauskriegen, ob der tollwütig war überhaupt, der Hund, also wie hoch die Gefahr ist. Dazu wird vor allem das Tier, der Hund oder was auch immer es war, kann auch mal eine Katze gewesen sein oder sowas, wird isoliert. Also das muss man einfangen und isolieren. Dazu muss man sagen, in Deutschland ist es extrem unwahrscheinlich, dass man sich sowas von dem Hund hier holt. Deutschland gilt als frei von Tollwut bezüglich terrestrischer Lebewesen, also nicht fliegender Lebewesen. Und so ein Hund, der müsste also dann wohl zum Beispiel eine illegal importierte Welpe sein oder sowas. Das kommt schon vor. Es gibt ja einen Schwarzhandel mit Hundewelpen, insbesondere wenn es dann so Richtung Kampfhunde und sowas geht. Und wenn die illegal importiert sind, dann haben die auch die vorgeschriebenen Tollwutimpfungen und Untersuchungen eventuell nicht. Und da kann das schon mal vorkommen, dass man sich da theoretisch infiziert. Sonst ist das eher extrem, extrem unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich sein, wenn jemand aus Indien zurückkommt und sagt, ja, da hat mich ein Hund gebissen. Da sind die Ärzte hier so ein bisschen ratlos, weil eigentlich bräuchten wir den Hund und den darf man ja gar nicht mitbringen, wenn er nicht entsprechend untersucht wird. Das heißt, man kann sagen, wenn im Urlaub irgendwo oder bei einer Auslandsreise man tatsächlich vom Hund gebissen wird, insbesondere Asien und Afrika, da ist die Tollwut ja durchaus noch massiv verbreitet, übrigens auch in den Vereinigten Staaten und in Südamerika. Wenn mich da also ein Kojote, ein Hund oder irgendwie ein Stinktier oder sonst was gebissen hat, dann ist das Wichtigste, dass man das Tier sicherstellt. Weil das Tier hat ja schon lange vorher die Tollwut gehabt, bis es dann sozusagen neurologisch auffällig wird, dauert das, sag ich mal, mindestens 2 Wochen, manchmal Monate. Und dadurch ist es so, dass man hoffen kann, dass man das bei dem Tier besser feststellen kann. Tiere sind schon, bevor sie die Symptome haben, eigentlich schon infektiös, ein paar Tage lang. Also der Speichel kann schon infektiös sein, aber da sind sie ja noch nicht neurologisch auffällig. Und warum soll einen jetzt ein Eichhörnchen, ein Stinktier oder was es so sonst noch alles gibt, denn beißen? Und auch Hunde beißen ja normalerweise nicht wild um sich. Das heißt, das Wichtigste ist, das Tier irgendwie sicherzustellen. Leicht gesagt in Indien natürlich, aber mal so grundsätzlich wäre das eine Empfehlung. Und zwar am besten lebendig, also nicht mit der Büchse hinterher schießen, sondern einfangen, weil man das beobachten will. Und nur wenn man das Tier beobachtet, kann man dann eben feststellen, ob es der Mensch hat, weil die Diagnostik bei Menschen, wie gesagt, relativ schwierig ist. Und das Zweite, was ich immer empfehlen würde, ist Ruhe bewahren. Nur im kleinen Teil der Fälle kommt es dann wirklich zur Infektion. Und selbst wenn das Tier, was einen da gebissen hat, tatsächlich tollwütig war, also so bei 10% ungefähr liegt da die Quote. Wenn es dann wirklich einen Tollwutverdacht gibt, dann macht man eine ganze Reihe von Maßnahmen. Da gibt es dann die sogenannte Postexpositionsprophylaxe. Das läuft bei uns in Deutschland dann nach Uhrwerk ab. Da hat jeder Arzt irgendwo in der Schublade für den Fall der Fälle oder jede Nothilfe für den Fall der Fälle so eine Anweisung. Man kann auch dann beim Robert-Koch-Institut anrufen oder beim Friedrich-Löffler-Institut, was da das nationale Referenzzentrum ist. Die sagen einem dann ganz genau, was man machen muss als Arzt. Aber wichtig zu wissen, vielleicht so für den Laien ist, dieses Tollwutvirus ist extrem empfindlich. Also wir sagen, es hat eine schlechte Umweltverträglichkeit oder Tenazität, ist da der Fachausdruck. Das ist also sehr empfindlich und das heißt, wenn ich die Wunde sehr schnell nach dem Biss gut ausspüle, also da genügt normalerweise Wasser oder leicht verdünntes Seifenwasser, wenn man natürlich Jodlösung hat, umso besser. Wenn man das gut und gründlich die gesamte Wunde ausspült und alle Fremdkörper oder was auch immer da drin ist entfernt, dann hat das schon erheblichen Einfluss auf die Frage, ob man, falls Tollwutviren damit reingekommen sind, das überlebt oder nicht. Weil diese Viren eben typischerweise schon von einfacher Seifenflüssigkeit relativ gut entfernt und abgetötet werden. Und das Zweite, was die Ärzte dann machen, ist, dass sie in die Wunde reinspritzen, so Antikörper. Die werden gewonnen aus Menschen, die schon mal geimpft wurden und dadurch Antikörper im Blut haben. Und diese Antikörper werden direkt in die Wunde gespritzt, sodass man hofft, dass die das Virus wegfangen. Und was man auch macht, ist, dass man natürlich dann impft, in jedem Fall, egal ob jemand schon mal geimpft war oder nicht gegen Tollwut, impft man in der Situation und gibt es ein bisschen unterschiedliche Protokolle. Diejenigen, die schon geimpft waren vorher, kriegen natürlich weniger Impfstoff oder weniger Impfungen als die, die nicht geimpft sind, aber beim Tollwutverdacht wird immer nochmal nachgeimpft. Und dann beginnen eben Monate des Bangens, weil man eben weiß, dass manchmal die Inkubationszeit, sag mal, bis zu einem Jahr dauern kann.
Das heißt, wenn ich in Deutschland in ein Krankenhaus gehe, dann weiß man, was zu tun ist. Also es ist jetzt nicht so selten, auch wenn es terrestrische Tollwut in Deutschland nicht mehr gibt.
Das ist jetzt eine gemeine Frage. Also die, die bei mir in der Vorlesung waren, Frau Böttcher, die wissen das. Ja. Okay. Außer sie waren gerade unter Medikamenten gestanden in dem Moment. Also es gibt natürlich Mikrobiologen, die, sage ich mal, das eher als Nebenthema behandeln und andere, die finden das interessant und wichtig. Ich glaube auch, dass diese schlimmen Krankheiten, die sind bei den Ärzten irgendwie in den Knochen drinnen, auch wenn sie selten sind. Das ist so ähnlich wie Pocken oder Ebola oder sowas. Man muss ja dazu sagen, die Tollwut ist ja eine Krankheit, vielleicht ganz interessant von der Geschichte her. Die ist eine der ersten Infektionskrankheiten überhaupt gewesen, die als solche erkannt wurde. Also es gibt so alte Schriften von den Sumerern aus Babylonien, die sind 4000 Jahre alt. Und da steht schon drinnen, so Regeln, die hatten ja so Stadtregeln damals, da steht schon drinnen, wer also einen tollwütigen Hund hat und die Anweisungen der Behörde nicht beachtet und der Hund beißt dann jemanden und derjenige stirbt, also die wussten genau die Kausalkette, dann kostet es 40 Silberschekel Strafe. Weiß nicht, ob das viel oder wenig war. Ja. Aber jetzt das Interessante, wenn es nur ein Sklave war, kostet es 15 Schekel. Also wenn man einen Sklaven zu Tode bringt, 15, aber allen anderen 40 Schekel. Und zwar, wenn man auf seinen Hund nicht aufgepasst hat, obwohl der Tollwut hatte. Also das war damals vor 4000 Jahren schon kodifiziert. Darum hat man das natürlich, kann man das heute nachvollziehen. Das heißt, es ist eine Krankheit, die diesen Gruselfaktor schon immer hatte. Und wo man schon als eine der ersten so offiziell wusste, dass die übertragbar ist, also dass es quasi eine Seuche ist. Das wusste man natürlich auch von Geschlechtskrankheiten, da ist es ja auch in gewisser Weise offensichtlich, wie man sich die holt. Nur da schon damals hat man da nicht so gern drüber gesprochen und das schon gar nicht auf irgendwelchen Stadtverordnungen kodifiziert. Der Hund ist ja der Freund des Menschen, seit es Zivilisation gibt. Also vor ungefähr 14.000 Jahren haben die Menschen angefangen, eben da im goldenen Halbmond, da eben Babylonien, Hunde auch zu domestizieren. Und seitdem gibt es das Problem mit der Tollwut, weil der Hund bewacht einerseits natürlich den Hof und andererseits holt er sich irgendwelche Krankheiten von den Wildtieren.
Nun haben Sie vor ein paar Minuten betont, dass die terrestrische Tollwut in Deutschland nicht mehr existiert. Aber wenn man da mal in die Luft schaut und auf so ein paar Beispiele, Juli 2025 zum Beispiel, Fund einer toten Fledermaus mit Tollwut auf einem Kindergartengelände in Milzau, das ist im Saalekreis. Keins der Kita-Kinder hatte Symptome, aber 65 wurden daraufhin geimpft, auch tollwütige Fledermaus in Berlin. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass die Tollwut von der Fledermaus auf den Menschen in Deutschland übergeht?
Tja, das weiß keiner genau. Da bin ich auch der Meinung, dass die Behörden ein bisschen zu optimistisch oder zu sehr mit Scheuklappen unterwegs sind. Es ist so, also es gibt in den USA und vielen anderen Teilen der Welt, Asien, Afrika, gibt es die Tollwut überall. Die Wildtiere haben das, Hunde haben das zum Teil, Katzen kriegen das, sodass man so eine allgegenwärtige Vorsicht hat. Und natürlich kommt die Tollwut wie viele gefährliche Viren ursprünglich von den Fledermäusen. Also es wird die Fledermäuse sind wahrscheinlich das wichtigste natürliche Reservoir überall auf der Welt. Es gibt zwei Regionen, die als tollwutfrei gelten, aber aber da ist es eben genau diese terrestrische Tollwut, die nicht fliegende Tollwut. Und die zwei Regionen sind erstens Europa. Da hat man es weggekriegt mit der Impfung der Füchse insbesondere. Da sind in Deutschland, die Älteren erinnern sich dran, immer diese Fuchsköder im Wald rumgelegen, die wahnsinnig stinken, wenn man drauf tritt. Und Füchse finden das irgendwie lecker, fressendes, und dann kriegen sie eine Schluckimpfung ab gegen Tollwut. Und auf die Weise hat man es in Europa, muss man sagen, wirklich eliminiert. Wir haben keine Wildtollwutfälle mehr, nirgendwo. Also das, auch Jäger sind ja immer aufgerufen, da besondere Beobachtungen zu melden und so. Also es gibt es in Deutschland seit vielen Jahren nicht mehr. 2008 war offiziell das Jahr, wo man gesagt hat, wir sind in Deutschland frei davon. Übrigens, der andere Kontinent ist Australien, oder die andere Region, ein ganzer Kontinent ist Australien, gilt auch als tollwutfrei. So, und jetzt ist die Frage, warum sagt man terrestrisch? Weil die Fledermäuse bei uns zwar nicht das ursprüngliche Tollwutvirus, was also dann Rabiesvirus auch heißt, in sich tragen, aber enge Verwandte. Das ist so eine Gruppe von Viren, die heißt dann schlauerweise Lyssaviren, also dieses griechische Wort für Tollwut. Und diese riesige Gruppe, da entdeckt man ständig neue, die sind spezialisiert auf bestimmte Fledermausarten. Da gibt es ganz viele europäische und sonstige asiatische Arten rauf und runter. Bei uns gibt es dann die Breitflügelfledermäuse, dann die Mausohrenfledermäuse, das sind die so ganz knuffig aussehen, die sind eigentlich die süßesten von allen, also nicht so für Batman und für Gruselfaktor geeignet. Und dann gibt es Langflügelfledermäuse, das sind so die wichtigsten Arten, die verschiedene Tollwutviren in Europa tragen. So, und jetzt ist es so, diese Tollwutviren, die machen erstens eher eine atypische Erkrankung, hilft aber nichts, weil sie trotzdem, wenn sie ausbricht, dran sterben. Und zweitens sind sie eben bei diesen Fledermäusen, wie man sagt, quasi nicht loszuwerden. Das, so ein Fall war das mit Sicherheit, den Sie da gerade geschildert haben. Das kommt immer mal wieder vor, dass man bei Fledermäusen, wenn sie irgendwo tot auf dem Spielplatz oder sonst wo rumliegen, eben die Tollwutviren feststellt. Es gab meines Wissens, aber da bin ich gerne an Hörern interessiert, die einen Einzelfall kennen, es gab meines Wissens in Europa nicht einen Fall, wo sich jemand von einer Fledermaus direkt bisher an der Tollwut infiziert hat. Das Problem ist nur, das ist natürlich ein statistisches Problemphänomen. Also je länger sie warten, je mehr Fledermäuse sich infizieren und je öfter Kinder oder sonst wer damit Kontakt hat, vielleicht Hunde auch unmittelbar dann, da kommt es dann irgendwann vielleicht doch zur ersten Infektion durch Kontakt mit einer Fledermaus. Da reicht eine tote Fledermaus. Es genügt nicht, wenn man sie anfasst. Also man muss schon, die muss Kontakt mit den Schleimhäuten haben, also vielleicht auch mit den Augen oder mit dem Blut haben. Also typischerweise eben sollte es ein Biss sein oder ähnliches. Und das ist deshalb meines Erachtens ein unterschätztes Problem, weil ich nach Amerika schaue, in den Vereinigten Staaten in dem Fall. Da ist es so, dass praktisch alle Todesfälle, also die allermeisten Todesfälle durch Tollwut in den USA, ich weiß gar nicht, wie viel die haben, vielleicht so 10 bis 15 im Jahr, so viele sind es da auch nicht, die allermeisten Fälle werden verursacht durch Kontakt mit Fledermäusen. Nicht die Kojoten, nicht die Waschbären oder sonst was, sondern die Fledermäuse. Das liegt daran, dass sie natürlich, wenn sie so einen Kojot gebissen hat, sofort an die Tollwut denken. Hm. Wenn so ein putziger Waschbär einen Besitzer von einer Tierhandlung beißt, ist man auch irritiert. Aber so ein Fledermauskontakt, der kann ja sehr mittelbar stattfinden. Irgendein Bauer in Texas hat die vielleicht auf dem Speicher in seiner Scheune, denkt sich nicht viel dabei, weiß vielleicht gar nicht genau, wo und wie viele da sind und kriegt dann mittelbar sozusagen den Staub in die Augen, der da runterfällt oder ähnliches und infiziert sich. Wenn der dann 6 Monate später neurologische Symptome zeigt, denkt man zu spät an die Tollwut und dann ist das schon, sobald die Symptome kommen, ist das bei dieser Krankheit ein Todesurteil. Das ist ja das Dramatische, und wenn sie sofort was machen, übrigens überleben die zu 100%. Also wenn sie wirklich alle Maßnahmen ergreifen, wie ich sie vorhin geschildert habe, diese Postexpositionsprophylaxe mit dieser doppelten Impfung und Auswaschen und so weiter, dann ist selbst wenn das Tier krank war, die Überlebenswahrscheinlichkeit statistisch knapp 100%. Und weil man eben den Kontakt mit der Fledermaus oft nicht so berichtet, nicht weiß, was da war, welches Kind sagt denn, dass es tatsächlich mit einer toten Fledermaus gespielt hat, irgendwo auf dem Spielplatz, dadurch kriegt man das eben zu spät raus. Und diese Gegenmaßnahmen muss man innerhalb von 24 Stunden ergreifen. Ja, macht man natürlich auch später, wenn es zu spät rauskommt. Aber am besten ist es, wenn man in 24 Stunden damit anfängt. Und deshalb sind die Fledermäuse in den USA eigentlich im Moment die größte Gefahr. Und die größte Lebensgefahr, muss man sagen. Und da denke ich so ein bisschen dran, die meisten gefährlichen Sachen aus den USA kommen irgendwann zu uns. Und bei uns machen die Behörden gar nichts. Wenn sie so eine infizierte Fledermaus finden irgendwo, das macht nur Schulterzucken. Und darum meine ich, man sollte schon überlegen, so wie man es bei den Füchsen gemacht hat, ob man nicht bei den europäischen Fledermauspopulationen mit Impfprogrammen zumindest mal eine Reduktion dieses Tollwutbefallens hinbekommt. Tatsächlich sind viele Fledermäuse bei uns eben mit diesen europäischen Lyssaviren, die ähnliche Krankheiten machen, tatsächlich befallen, sodass das auch nicht so selten vorkommt, dass das mal in der Zeitung steht.
Und es bedroht ja auch die Population der Fledermäuse selbst, richtig?
Ja, die werden krank, wobei das ein bisschen unterschiedlich ist. Also wie gesagt, da gibt es bei diesen speziellen europäischen Viren, oder in Asien gibt es auch noch wieder andere, gibt es ganze dicke Bücher darüber. Aber letztlich ist es so, die sind unterschiedlich krankmachend und die Fledermäuse halten das unterschiedlich lange aus. Aber letztlich ist es so, auch für die Fledermäuse ist es eine gefährliche Erkrankung. Das ist auch eine tödliche Erkrankung für Fledermäuse, früher oder später. Die werden dann auch erstmal verhaltensauffällig, eventuell aggressiver und dann im zweiten Stadium lethargisch. Aber da muss man sagen, also so diese, sag ich mal, Fledermausbeobachtungen, die sind natürlich nicht so genau gemacht worden, wie man das bei Hunden oder Pferden kennt. Sodass man jetzt nicht sagen kann, wie lange sind die noch fit, wie lange können die noch fliegen, wie lange sind die gefährlich, wenn die dann tot sind, wie lange ist das Virus noch aktiv? Das sind lauter so Fragen, die sind da so ein bisschen unklar. Ich finde einfach, wenn man jetzt nichts macht, dann wird es irgendwann den ersten Fall in Europa geben, wo irgendjemand durch eine Fledermaus Tollwut kriegt und es nicht bemerkt natürlich, so wie in den USA eben auch häufig, und dann stirbt. Und dann gibt es die große Aufregung. Dann heißt es, warum habt ihr nichts gemacht? Warum habt ihr das nicht gewusst? Ist das alles neu? Ich sehe dann schon die Hinweise so mancher verantwortlicher Gesundheitspolitiker, die dann sagen, ja, das war damals nicht absehbar. Ja, die sagen ja dann immer, ja, die Datenlage war unklar, um zu erklären, warum sie nichts oder das Falsche beschlossen haben. Hier ist die Datenlage eigentlich klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der erste Fall auftritt, wo ein Mensch sich durch ein Fledermausvirus auch in Europa infiziert hat. Und darum meine ich, eine Impfkampagne oder Ähnliches sollte man sich mal überlegen. Wobei ich einräumen muss, ich kenne mich jetzt mit den Fledermäusen nicht so aus, dass ich jetzt erklären könnte, ob das überhaupt möglich ist. Also bei den Füchsen ist es ja offensichtlich, wie man die zum Fressen bringt, aber bei den Fledermäusen weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Und die Unwissenheit ist spätestens jetzt am 16.10.2025 vorbei, ne?
Ja, jetzt kann man sich nicht mehr rausreden, ja.
Genau, aber gibt es denn grundsätzlich Impfempfehlungen in Deutschland für Menschen und auch für Tiere? Also wenn ich an die alle Haustiere, an die Hunde denke zum Beispiel?
Ja, wir haben ja einen Impfstoff. Das ist ja so eine meiner Lieblingsgeschichten, wie der erfunden wurde, der Impfstoff. Das muss man vielleicht doch an der Stelle sagen, weil die ganz berühmt
auch
ist.
Auch gruselig.
Nee, ich finde die nicht so gruselig, ja, okay. Aber die ist so deutsch-französische Konkurrenz. Und es ist vielleicht bekannt, dass ich zwei Pässe habe, einen französischen und einen deutschen. Drum schlagen sozusagen die Herzen von Louis Pasteur, dem französischen Held der Mikrobiologie, und von Robert Koch, dem deutschen Counterpart, in meinem Herzen, wenn Sie so wollen. Also in meiner Brust, es ist so, da gab es den Louis Pasteur im 19. Jahrhundert, der hat ganz viele tolle Sachen gemacht und unter anderem ist er berühmt dafür geworden, dass er sich selbst auch damit gebrüstet hat, dass er die erste Impfung gegen Tollwut gemacht hat. Und zwar nicht prophylaktisch, sondern bei jemandem, der schon gebissen worden war von dem Hund. Das war die berühmte Geschichte von Josef Meister, einem deutschen Kind. Das wurde von einem angeblich tollwütigen Hund gebissen. Da hat man auch im Magen des Hundes alle möglichen gruseligen Sachen gefunden. Der hat offensichtlich vorher Möbel gefressen und Ähnliches, sodass man sagen muss, wahrscheinlich hat er Tollwut gehabt. Und das war damals mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ein Todesurteil. Wie gesagt, so 10% haben dann die Krankheit entwickelt. Deshalb sind die ganz aufgeregt nach Paris zum großen Pasteur gefahren. Interessant, jetzt, wo ich es erzähle, fällt mir ein, sie sind nicht nach Berlin gefahren, sondern nach Paris. War aber so, vielleicht auch wegen der geografischen Nähe. Und dann ist es so gewesen, dass der Pasteur Folgendes gemacht hat. Der hatte Kaninchen, die er infiziert hat mit Tollwut. Der hat da schon länger dran rumexperimentiert. Und der hat das Rückenmark von diesen Kaninchen, nachdem sie infiziert waren, rausgeholt und stufenweise getrocknet. Und im Rückenmark, das sind ja Nerven, da ist natürlich das Tollwutvirus dann drinnen. Und wenn man das sehr lange trocknet, ist das Virus komplett inaktiviert. Wenn man es etwas kürzer trocknet, hat es noch so eine schwache Wirkung. Es ist also abgeschwächt, attenuiert, wie wir sagen. Das gleiche Prinzip wie bei modernen Impfstoffen letztlich. Und da hat er eben verschieden lang getrocknete Kaninchenrückenmärker in seinem Labor da rumhängen und hat angefangen mit der niedrigsten Konzentration bei dem Josef Meister und hat dann 13 Injektionen gegeben insgesamt bis zur höchsten Konzentration. Also dann am Schluss eigentlich eine Dosis, die sonst bei jemandem, der nicht geimpft ist, tödlich gewesen wäre. Und siehe da, der Junge hat das überlebt. Und das hat Pasteur ging dann raus und hat also überall erzählt, dass also die erste Heilung von Tollwut innerhalb von 4000 Jahren, nach 4000 Jahren, endlich mal ich, Louis Pasteur, habe das hier gelöst, das Problem. Und das hat zu einem riesen Run auf sein Institut geführt, weil erstens Tausende von Patienten aus der ganzen Welt kamen und die gedacht haben, der Hund hat sie gebissen und sie kriegen vielleicht die Tollwut, die sich dann behandeln lassen wollten. Das hat richtig viel Geld da in die Kasse gespült. Und zweitens haben die Pariser spontan gespendet. Das war ja so eine Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, wo man auch an den technologischen Aufbruch glaubte, und haben gespendet dafür, dass er ein eigenes Institut bekommen hat. Und das ist das Institut Pasteur in Paris, was es bis heute gibt. Das war das erste, weltweit erste Institut für Mikrobiologie. Übrigens, die Deutschen haben dann gedacht, das brauchen wir auch. Robert Koch war ja auch kein uneitler Typ und hat dann ein paar Jahre später sein Institut gekriegt. Das hieß nur dummerweise am Anfang nicht Robert-Koch-Institut, aber es war der Vorläufer unseres Robert-Koch-Instituts, ein paar Jahre später gegründet.
Hat es so noch miterlebt?
Ja, klar, Robert Koch hat das mit. Puh. Na klar, der ist dann immer mit seinem Sechsspänner, der hat so eine Kutsche mit 6 schwarzen Pferden gehabt, mit der ist er da vorgefahren. Also das waren damals ganz wichtige Typen. Also wenn ich mir überlege, wie, sag ich mal so, Christian Drosten mit seinem ollen Holland-Fahrrad, was man in der Zeitung so sehen kann, oder ich mit meinem Rennrad dann bei der Uni vorfahren, also das war damals schon anders, spektakulärer. Aber wie auch immer ist es so, dass Pasteur damit eigentlich berühmt geworden ist und das war seine größte und wichtigste Leistung. Und interessanterweise hat er verfügt in seinem Testament, dass seine Laborprotokolle nicht veröffentlicht werden dürfen. Das ist erst viele, viele Jahre später durchbrochen worden. Ich glaube 1985 in dem Zeitraum gab es stufenweise dann Veröffentlichungen seiner Protokolle und dann haben sich die Historiker drüber gebeugt und ganz böse Geschichten geschrieben über Pasteur, wo eben klar wurde, erstens, er hat das vorher schon ein paar Mal ausprobiert, aber mit einer anderen Methode. An zwei, glaube ich, weiblichen Patienten, einer ist gestorben, einer nicht, das hat er nie veröffentlicht. Zweitens, diese Methode mit den Kaninchen hat er vorher nie ausprobiert an irgendwelchen Tieren, hat behauptet, er hätte das an 50 Hunden getestet damals, es kam später raus, das war eine Lüge, anders kann man es nicht sagen. Dann ist überhaupt das Impfprinzip von ganz jemand anders aus Lyon, ein Tierarzt aus Lyon, vorher schon veröffentlicht gewesen, wo Pasteur dann gesagt hat, das hat er gar nicht gelesen, das wusste er gar nicht. Also wie das immer so ist, also die großen Leistungen, die haben natürlich auch was mit PR zu tun und auch in der Wissenschaft gilt, there's no business but show business. Man muss sich auch irgendwie richtig darstellen. Nichtsdestotrotz gibt es seitdem diese Impfstoffe und die gibt es bis heute. Jetzt kann man eben erstens warten, bis man gebissen wird und dann die Postexpositionsprophylaxe machen. Das ist normalerweise ausreichend, weil wenn man das richtig macht und schnell macht, hat man wie gesagt fast 100% Sicherheit, selbst wenn das Tier Tollwut hatte. Es gibt die Impfempfehlung für Menschen eigentlich, ja, wer soll sich impfen lassen? Also erstens Virologen, die mit Tollwutviren umgehen. Das sind wahrscheinlich die am meisten Gefährdeten. Zweitens Tierpfleger.
Die machen das auch, oder?
Die machen das, ja. Die wissen ja auch wofür. Also das ist so, es ist auch umgekehrt so, wenn sie dann Hinterbliebenen Rente haben wollen oder sowas und haben das nicht gemacht, ich schätze, dass die Versicherungen dann streiken. Ja, okay, ja. Das ist so, als wenn sie schwindlig sind und ein Feuerwehrmann werden wollen, auf die Leiter klettern. Also das sollte man, als Virologe sollte man dann die einschlägigen Impfungen schon haben, genauso wie Tropenärzte bestimmte Impfungen haben, die so in der allgemeinen Bevölkerung nicht so üblich sind. Dann natürlich, wenn sie irgendwas als Arzt oder als Tierpfleger mit Fledermäusen zu tun haben. Da wird es auch empfohlen. Und bei diesen Berufsgruppen soll man impfen und dann die Virologen, da weiß ich es zufällig, sogar alle 6 Monate kontrollieren, ob der Virus-Titer im, der Antikörper-Titer im Blut noch stimmt. Das heißt, ob der Impfschutz noch da ist. Ich glaube, Tierärzte sollen, wenn sie den direkten Kontakt haben, einmal im Jahr testen. Das weiß ich gar nicht genau. Und bei der allgemeinen Bevölkerung gilt die Impfung 3 Jahre. Warum Allgemeinbevölkerung? Na, das wäre halt dann in dem Fall, wo sie wirklich sagen, ich will jetzt in einem Slum in Indien gerne Entwicklungshilfe machen oder dann einen Film drehen oder sonst was und bin dann ein paar Tage unterwegs und da laufen bekanntlich die tollwütigen Hunde rum. Und da sagen sie, sie wollen sich davor schützen. Dann können sie sich impfen lassen, muss man mindestens 3 Wochen vor der Abreise machen, damit es wirksam ist. Kriegt man mehrere Impfungen verpasst, die letzte dann 1 Jahr nach der ersten Impfung. Und dann sind sie geschützt gegen Tollwut, zumindest für 3 Jahre, sagt man so ungefähr, wenn sie irgendwo auf Reisen sind oder ähnliches. Für Jäger wird es nicht mehr empfohlen, für normale Tierärzte in Deutschland auch nicht mehr empfohlen. Anders als in den USA, okay. Da müssen sich zum Beispiel alle Tierärzte oder sollen sich alle Tierärzte gegen Tollwut impfen lassen.
Und wie sieht das bei Hundebesitzern aus und ihren Hunden? Ich denke da auch gerade an Jagdhunde zum Beispiel.
Oh ja, das ist ein kompliziertes Thema. Also erstens, die kriegen den gleichen Impfstoff. Diese Impfstoffe sind nicht so verträglich wie das, was man sonst so von den Regelimpfungen kennt. Aber ich sag mal unproblematisch. Also man hat schon häufiger Schmerzen an der Einstichstelle und diese ganzen Nebenwirkungen, die sind schon etwas häufiger bei den Tollwut-Impfstoffen. Mhm. Aber die sind, sage ich, trotzdem in Ordnung. Die haben jetzt keine gefährlichen Nebenwirkungen. Sind übrigens bis heute Impfstoffe, die also abgetötete Viren sind. Also man nennt die dann Totimpfstoffe. Da werden wirklich Viren angezüchtet im Labor, abgetötet und dann injiziert. Und im Prinzip sind es fast die gleichen Impfstoffe für Tiere wie für Menschen. Bei Menschen hat man keine Wirkungsverstärker dabei, diese sogenannten Adjuvantien, die macht man da normalerweise nicht rein, weil man sagt, man will Nebenwirkungen gering halten, sollen ja auch mal Kinder kriegen können und ähnliches. Und man hat das Thiomersal, über das wir schon mal gesprochen haben, diese quecksilberhaltige Substanz, die hat man auch nicht mehr drinnen bei menschlichen Impfstoffen. Das ist ein Konservierungsstoff, der aber bei den tierischen Impfstoffen noch dabei ist. Aber sonst ist es eigentlich genau das Gleiche. Und bei den Tieren ist es halt so, naja, also für Hunde wird es auch nicht mehr empfohlen, selbst Jagdhunde müssen sie nicht impfen. Es gibt eigentlich nur eine Situation, wo sie den Hund tatsächlich impfen müssen, das ist, wenn sie damit verreisen wollen. Das wissen alle Hundebesitzer, dass wenn sie über die Grenze wollen innerhalb der EU, da brauchen sie so einen EU-Tiergesundheitspass oder Haustierpass heißt der. Heimtierpass, so heißt der. Heimtierpass, genau. Heimtier heißt nicht, dass das Tier im Heim lebt, sondern dass es bei ihnen zu Hause wohnt. Also das Haustier heißt EU-formal Heimtier. Und da brauchen sie so einen Pass und da ist zum einen natürlich Vorschrift, dass das so ein Transponder hat, das Tier. Also so ein Chip, der Mikrochip, der unter der Haut ist, dass es eindeutig identifizierbar ist. Und sie müssen zuerst den Transponder anbringen und dann dürfen sie gegen Tollwut impfen, damit ganz klar ist, welches Tier da geimpft wurde. Und dann kriegen sie den Pass und mit dem können sie innerhalb der EU verreisen. Das heißt, innerhalb der EU verreisende Hunde, Katzen und Frettchen, für Frettchen gilt das auch, die müssen geimpft sein gegen Tollwut und bei Hunden und Katzen mindestens alle 3 Jahre. Da ist es relativ einfach. Die Frage ist, was macht jetzt so der normale Hundebesitzer, der keine Pflicht hat? Also erstens würde ich sagen, ich kenne keinen Jäger und ich kenne ein paar, der nicht seinen Jagdhund regelmäßig gegen Tollwut impft. Weil das wäre ja, auch wenn es bei uns im Wald nicht mehr vorkommt, irgendwie unverantwortlich. Ja, man weiß nie, welche Fledermaus da irgendwo abgestürzt ist und mit was der Hund dann Kontakt hat und so weiter. Und Jagdhunde sind ja auch in gewisser Weise besonders wertvoll, weil die eine besonders komplizierte Ausbildung hinter sich haben. Das ist wie ein Rennpferd und so einen Hund wollen sie nicht verlieren. Für die normalen Hunde- und Katzenbesitzer gibt es einfach folgende Empfehlung. Das weiß nicht, ob das so bekannt ist. Also es ist so, wenn sie, es gibt da diese Tollwutverordnung, die ist uralt und die sagt, die ist nicht besonders tierfreundlich, die sagt, wenn ihr Hund Kontakt mit einem tollwutverdächtigen Tier hatte, wo also der Verdacht auf Tollwut ist, dann kann die Behörde die Tötung, die sofortige Tötung anordnen. Wenn Ihr Hund oder Katze Kontakt mit einem tollwutbestätigten Tier hatte, da genügt schon der Kontakt. Also zum Beispiel die Fledermaus, von der Sie gesprochen haben, da auf dem Spielplatz, kommt der Hund hin und schnüffelt. Und das sieht jemand.
Und Gott, ich ahne, wie der
Hund,
Satz endet.
Der Hund hatte Kontakt. Ja. Dann passiert Folgendes. Dann ist nach Tollwutverordnung so, dass der Hund zum Tode verurteilt ist. Und zwar nicht, weil er an der Tollwut stirbt, sondern der wird eingeschläfert. Punkt. Ja. Das ist die Vorschrift der Tierseuchenverordnung. Die Tiere, Hunde und Katzen, die Kontakt mit tollwütigen Tieren, also wenn das Tier dann, die Fledermaus, wirklich nachweislich Tollwut hatte, dann muss die Behörde die Einschläferung anordnen. Es gibt so eine, wenn der Hund nicht geimpft ist. Wenn der Hund nicht geimpft ist.
Okay.
Und das heißt, wenn sie ihn impfen, dann müssen sie, glaube ich, 3 Monate lang in Quarantäne oder 2 Monate in Quarantäne mit dem. Heißt, immer schön zu Hause lassen, an der Leine rumführen, draußen sicherstellen, dass der Hund nicht ausbüchsen kann. Aber das ist eigentlich harmlos. Wenn der Hund ungeimpft ist, muss die Behörde eigentlich die Tötung, sofortige Tötung anordnen. Es gibt so Ausnahmen, die können ausnahmsweise, das kommt aber dann sehr auf die Behörde an, im Einzelfall können die als Alternative Hundegefängnis anordnen. Das funktioniert dann so, dass das Tier für mindestens 3 Monate sicher eingesperrt werden sein muss. Sicher eingesperrt sein muss. Und damit ist nicht gemeint, bei Ihnen zu Hause und an der Leine rausgehen, sondern da brauchen Sie ein Tierheim, was das überhaupt macht. Da brauchen Sie wahrscheinlich eine tiermedizinische Station, die absolut sicherstellt, dass das, falls es die Tollwut hat, die keinen Pfleger anstecken kann und Ähnliches. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwo noch gemacht wird, aber wenn Sie jemanden finden, der das für Sie macht, 3 Monate lang, wahrscheinlich müssen Sie es als Hundebesitzer bezahlen, dann haben Sie eine Chance, dass die Behörde, die Veterinärbehörde sagt, okay, wir lassen 5 gerade sein und ziehen diese Sonderregelung, die eigentlich nach Empfehlung eben nicht gezogen werden soll für ungeimpfte Tiere. So, also deshalb ist es ein dringender Aufruf, die Hunde zu impfen. Sonst sind die möglicherweise ratzfatz tot, wenn die einmal geschnüffelt haben an einer Fledermaus, die dann hinterher Tollwut hatte.
Ja, ich will niemandem was unterstellen, aber nach der Info werden alle sagen, nee, der Hund war, der hat da nicht geschnüffelt.
Der war da nicht dran.
Auf gar keinen Fall.
Ja, ja, genau. Also, und dann gibt's, also wenn ich jetzt schon so, wenn wir hier schon so über Gesetze reden, ich sage das ganz neutral, das ist natürlich keine Empfehlung, aber es gibt noch eine andere Ausnahme, und zwar Achtung, wenn Ihr Hund jemanden gebissen hat. Weil das ist ja eigentlich ganz logisch. Also jeder, der jetzt genau zugehört hat die ganze Zeit und noch nicht schlummert, der hat ja verstanden, dass man das Tier, was einen Menschen gebissen hat, beobachten muss. Und zwar ziemlich lange, weil es bis zu einem Jahr dauern kann, bis die Krankheit ausbricht. Also beobachtet man das Tier, selbst wenn der Mensch dann die Schutzimpfungen alle kriegt, die Postexpositionsprophylaxe. Das ist auch Vorschrift. Deshalb werden in der Regel Tiere, die beobachtet werden müssen, weil sie zum Beispiel einen Menschen gebissen haben, die werden nicht getötet. Das heißt, wenn Sie dann sagen, ach, mein Hund, der ist so ein ganz süßer, der hat noch nie jemand wehgetan, der hat doch da nur geschnuppert, dann ist der Hund tot. Aber wenn Sie sagen, ah, und dann hat der Hund noch blöderweise meine Tochter ins Bein gebissen, ah, hoffentlich hat die jetzt nichts, dann haben Sie natürlich die Konstruktion, wo, um festzustellen, ob die Tochter möglicherweise mit der Tollwut infiziert ist, der Hund beobachtet werden muss und dann wird er nicht getötet. Und dann haben sie natürlich ziemlich viel Zeit, die sofortige Tötung wird dann nicht angeordnet, haben sie ziemlich viel Zeit mit ihren Anwälten zusammen zu debattieren, ob man den Hund jetzt noch sterben lassen muss oder nicht. Wenn er dann 4 Monate später immer noch keine Symptome hat, wenn die Tochter gesund ist und so weiter. Das heißt, ein kleiner Kratzer am Bein der Tochter oder einer anderen, am besten unbeteiligten Person, dreht dann die Rechtslage wieder um. Mehr sage ich dazu nicht, also kann man nicht weiter vertiefen.
Schauen wir noch auf einen Aspekt unseres Hörers Florian. Der hatte eingangs noch gefragt nach Pandemieplänen. Nach allem, was wir jetzt von Ihnen gelernt haben, braucht es einen Pandemieplan Tollwut?
Nee, den braucht es nicht. Die Tollwut war auch noch nie im Pandemieplan, weil die Übertragung eben so mittelbar ist und so offensichtlich ist. Und man kann das wirklich einfach stoppen. Und so wie in den Zombie-Filmen, wo dann nach 10 Sekunden jemand plötzlich mutiert und selber gefährlich wird, das gibt es nicht. Und es ist auch neurologisch, könnte man jetzt einen Vortrag halten, warum das völlig unmöglich ist. Ich glaube aber, wir brauchen was anderes. Wir müssen uns darüber klar sein, dass das ein weiterhin bestehendes Risiko ist. Über die Fledermäuse habe ich schon gesprochen. Vielen ist auch nicht klar, dass in der ehemaligen Sowjetunion überall die Tollwut auch bei Hunden noch vorhanden ist. Sonst ist die Hundetollwut ja in Westeuropa offiziell nicht mehr vorhanden. Das heißt, man muss damit rechnen, dass zum Beispiel jemand, der in der Ukraine vom Hund gebissen wurde, durchaus Tollwut gefährdet ist. Und das heißt eigentlich, dass wir dann doch mehr Aufklärung bei den Menschen brauchen. Erstens bei denen, die aus der Ukraine geflohen sind. Viele von denen reisen ja auch regelmäßig wieder zurück und kommen wieder nach Deutschland. Da gibt es einen regen Verkehr in beiden Richtungen. Meistens natürlich Frauen, weil die Männer in der Regel nicht ausreisen dürfen, wenn sie wehrfähig sind. Da ist es eben auch so, die müssen einfach wissen und darüber aufgeklärt werden. Ich bin ziemlich sicher, dass das in der Ukraine nicht passiert, dass die Tiere dort, gerade wenn jetzt der, sag ich mal, die sozialen Strukturen auch mit zerstört sind in vielen Regionen, dass die Tiere da auch stromern und zum Teil eben die Tollwut haben können und man aufpassen muss, wenn man in der Ukraine Kontakt mit einem Hund hatte, dann nach Deutschland reist und dass man sicherstellt, dass man innerhalb von 24 Stunden die Postexpositionsprophylaxe macht. Nicht nach jedem Kontakt, aber nach einem Biss natürlich oder wenn man massiv gekratzt wurde oder ähnliches. Gilt leider auch für Katzen. Das heißt also, ich glaube, das muss man auf dem Schirm haben, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken, da gehört natürlich auch Moldawien dazu und so weiter, da ist es so, Vorsicht, die Hunde sind dort nach wie vor möglicherweise Virusträger, anders als bei uns in Europa. Oder auch wenn sie aus Amerika zurückkommen, gilt natürlich das Gleiche. Darum glaube ich, wir müssen neben dieser, wie ich finde, Impfkampagne, die wir brauchen für Fledermäuse oder zumindest mal ein Maßnahmenpaket für Fledermäuse, brauchen wir Informationen für Ärzte und auch für die Bevölkerung, unter welchen Bedingungen man sich heutzutage noch die Tollwut holen kann. Auch nach 4000 Jahren ist das Problem noch nicht ganz vom Tisch.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekulis Gesundheitskompass. In 2 Wochen gibt es die nächste Ausgabe mit André Seifert an meiner Stelle und wir, Professor Kekulé, hören uns dann in 4 Wochen. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
Das wünsche ich auch. Bis dann, Frau Böttcher. Ciao.
Und wenn Sie Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit, gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Und wie immer gilt, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle noch dieser Tipp, der Podcast Fragen an den Autor. Schaut auf spannende Sachbücher. Die beiden Hosts Kai Schmieding und Jochen Marmit sprechen da mit den Autorinnen und Autoren in der aktuellen Ausgabe mit Professor Eva Peters von der Berliner Charité. Thema da. Permanenter Alarmzustand von Körper und Psyche, Wege aus dem Dauerstress und dabei geht es auch unter anderem um den Zusammenhang von Stress und Krankheitsanfälligkeit.
Wenn wir unter Dauerstress sind, dann kann der Körper in gewisser Sinne nicht mehr so richtig das Cortisol ausschütten. Das heißt, wenn ein neuer Stress daherkommt, dann kriegt er nur so einen kleinen Cortisolausstoß hin. Dafür ist das Adrenalin oft über die Maßen groß da. Und das sagt dem Immunsystem was. Also es ist nicht sozusagen einfach zu viel oder zu wenig an Stressbotenstoff, sondern was für ein Muster wird ausgeschüttet. Und dieses Muster informiert das Immunsystem, in was für einer Welt lebe ich denn gerade? Was für eine Art von Immunsystem brauche ich denn wahrscheinlich, um in der Situation gut klarzukommen? Und wenn wir Dauerstress haben, dann geht das Immunsystem aufgrund der Signale, die es da kriegt, davon aus, dass wir eigentlich sozusagen immer im selben Kämmerlein mit denselben Leuten, mit derselben Belastung da sitzen und uns auf nichts Neues einstellen müssen. Und eine Erkältung ist meistens was Neues.
Den Podcast Fragen an den Autor finden Sie in der ARD Audiothek und den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes.
ARD. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.